Hans-Peter Reuer saß vorher noch hier und da sitzt er jetzt. Ich habe ihn schon gar nicht mehr gesehen, er hat seine Jacke ausgezogen. Entschuldigung, Hans-Peter. Du bist vielen unter uns kein Unbekannter. Ich möchte trotzdem ein paar Sätze zu dir sagen. Manche mögen dich vielleicht noch nicht kennen. Bekannter Jugendevangelist, Buchautor. Vorne sehen wir das Bild. Wer das Bild mitnehmen will von Hans-Peter Reuer, Bestseller, Bestseller-Autor. Deine berufliche Laufbahn, so habe ich gelesen, Hans-Peter, begann ja mit einer Ausbildung zum Automechaniker, weil du für den Beruf des Skilehrers noch zu jung warst. Dann bist du staatlich geprüfter Skilehrer, Berg- und Höhlenführer geworden. Im Dachstein gibt es sogar eine Höhle, die nach dir benannt ist, die Reuerhalle. Wenn jemand noch nicht weiß, was er nächsten Urlaub macht, ist sicher empfehlenswert, dahin zu gehen. Du bist in Schladming Direktor eines christlichen Zentrums, dem Tauernhof, Fackelträger, eine Mischung aus christlicher Erlebnispädagogik und Bibelschule. Wir freuen uns, dass du als Österreicher den weiten Weg zu uns gekommen bist. Ich habe erst letzte Woche gelesen, dass sich Württemberg 1866 mit Österreich verbündet hat, um gegen Preußen zu kämpfen. Du bist also unter Freunden. Und die Preußen unter uns haben wir auch ganz arg lieb. Wir sind gespannt auf das, was du, was Gottes Wort uns zu sagen hast. Ich möchte noch gern für dich beten. Lieber Herr, so bitten wir dich, dass du Hans-Peters Lippen auftust, dass sein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen.
So, danke Hans-Martin. Danke für die Musik in Dietmar. Guten Morgen alle zusammen. Super, dass so viele gekommen sind wieder, um auf Gott und sein Wort zu hören. Super, was wir schon von der Siege gehört haben und von Job. Mich faszinieren immer Lebenszeugnisse, oft mehr als Botschaften, weil da wird es gelebt. Botschaften kann man klug gestalten, aber die haben oft wenig Bedeutung, wenn sie nicht gelebt werden. Und darum finde ich super. Siege natürlich, wir haben ja 5 Jahre miteinander gekämpft, das war eine wilde Zeit, aber war gut. Und dann kam halt der Jens, der Dieb, und hat sie gestohlen. Aber so geht es einem im Leben, gell. Er hat Buße getan inzwischen. Und das Thema dieses Morgens ist ja, in Jesus Leben ist die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Und als Eingangsvers 1. Thessalonicher 5,24, wo der Paulus schreibt, treu ist der, der euch ruft, und er wird's auch tun. Ich möchte heute fokussieren auf diese Gemeinschaft, auf dieses Einssein mit Christus. Wir sagen ja oft als Christen, dass das Eigentliche vom christlichen Glauben nicht ein Bekenntnis zu einer gewissen Lehre ist, zu einer Religion, sondern christliches Leben bedeutet in erster Linie, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus und Gott, dem Vater, zu leben. Das sagen wir oft so. Wir sagen oft, der Unterschied zwischen Religion und Christentum ist, in der Religion geht es um Glaubensbekenntnis, im Christentum geht es um diese Beziehung mit Gott. Und die Frage, die ich gerade von einem Bibelschüler bekam auch, der hat gefragt, wo im Neuen Testament steht das eigentlich genau so? Erfindet ihr das nur oder steht das wirklich in der Bibel? Nun 2 Bibelstellen repräsentative. Im 1. Johannes 1, Vers 3 lesen wir, da schreibt der Johannes, wir verkündigen euch Christus, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Oder im 1. Korinther 1, Vers 9 schreibt Paulus, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Das nur zwei Bibelstellen, wo es genauso dasteht, wozu wir berufen sind. Nun, diese Berufung in die Gemeinschaft mit Gott offenbart sich in der Bibel am besten darin, dass Gott sich immer als Beziehungswesen beschreibt. Zum Beispiel, wir lesen in der Bibel sehr oft, Gott ist unser Vater im Himmel, also er ist wie ein Vater. Wir lesen in der Bibel auch, Gott tröstet uns wie eine Mutter, mindestens zweimal. Wir lesen, im Alten Testament ist Gott verlobt und dann verheiratet mit Israel. Im Neuen Testament sind wir, die Kirche, die Gläubigen, wir sind die Braut, Jesus ist der Bräutigam. Wir lesen im Neuen Testament, Jesus ist unser Bruder. Wir lesen auch im Johannes, Jesus ist unser Freund. Das heißt, all diese Beziehungsbegriffe, Vater, Mutter, Ehemann, Verlobter, Freund, Bruder, ihr seht schon, man kann ja nicht alles gleichzeitig sein. Du kannst ja nicht Ehemann sein und gleichzeitig Bruder, das ist zumindest schlecht. Oder es geht nicht, dass du Mutter bist und gleichzeitig der Bräutigam, das geht schlecht. Das heißt, diese ganzen Beziehungsbegriffe, die wir in der Bibel haben, dienen nur dazu, um zu zeigen, Gott ist ein Beziehungswesen. Er will in Beziehung zu uns leben, als Vater, als Mutter, als Bruder, als Freund, als Schwester, als Bräutigam und so weiter. Übrigens, Gott ist ja nicht geschlechtlich. Gott ist ja weder männlich noch weiblich. Gott ist Geist. Aber Gott offenbart sich uns als Vater, als Bruder, als Mutter, als Freund und so weiter. Und das griechische Wort für diese Gemeinschaft, für dieses Miteinander, ist das Wort Koinonia. Und die grundlegende Bedeutung von diesem Wort Koin bedeutet, etwas zu teilen. Das heißt, wenn Gott sich mit uns teilt, was teilt er mit uns in dieser Gemeinschaft? Sich selbst. Er teilt sich selbst mit uns, als Vater, Mutter, Bruder, Schwester und so weiter. Und was sollten wir tun? Wie sollten wir in Gemeinschaft mit Gott leben? Indem wir unser Leben mit ihm teilen. Die Frage ist nun, wie ist diese Gemeinschaft erlebbar? Wie teile ich dieses Leben mit Gott? Und wie beschreibt die Bibel das? Das Neue Testament beschreibt diese Beziehung zwischen Christus und Mensch in einer einfachen, aber ganz wesentlichen Präposition, mit dem kleinen Wort in. Und ich lese euch nur ein paar Stellen vor aus dem Johannesevangelium, das sind die bekanntesten, im Johannes 6, Vers 56 zum Beispiel, sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Oder im Johannes 15, die ganz bekannte Stelle, kennen wir alle auswendig, Johannes 15, Vers 5, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und so weiter. Johannes 17, Vers 21, lesen wir zum Beispiel, sagt Jesus, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien und so weiter. Diese neutestamentliche Formel in Christo, da gibt es ein Büchlein darüber, ist Gott sei Dank neu aufgelegt, und zwar von einem deutschen Theologen Adolf Teichmann, 1937 gestorben. Der hat seine Habilitationsschrift, das heißt die Schrift zum Professor, hat er gemacht über diese Formel en Christo, in Christus. Und er hat, ich habe alle Belege, 196 Mal lesen wir im Neuen Testament, dass der Christ in Christus ist und Christus im Christen. 164 Mal in den Paulusbriefen, 24 Mal im Johannesevangelium und seinen Briefen und 8 Mal in der Apostelgeschichte und den Petrusbriefen. Unglücklicherweise würde ich diese Formel jetzt lesen im Neuen Testament. Ich habe hier heute die Luther-Übersetzung dabei. Wirst du feststellen, in 9 Bibelübersetzungen wird es nicht mehr übersetzt. Da liest du nicht mehr, er ist in Christus, sondern du liest in der Neuübersetzung, er hat Glauben an Jesus. Und das ist schade, weil Präpositionen, das heißt Vorwörter, bestimmen oft das Verständnis des ganzen Satzes. Es ist nämlich nicht dasselbe, ob ich an jemand glaube oder ob ich in jemand drinnen bin. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. An jemand glauben, das ist eine Haltung, die ich habe. In jemand zu sein, das ist eine Position, die ich innehabe. 2 verschiedene Dinge. Denn diese Formel, und ich erkläre es gleich noch, ein bisschen verständlicher, in Christus charakterisiert die enge Beziehung zwischen Christus und den Christen, dem Schöpfer und dem Geschöpf. Du kannst einem anderen nicht näher sein, als wenn du in ihm bist. Das ist die näheste Form von Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Nun, wirst du sagen, ja, Hans-Peter ist ja ganz nett, aber sagen wird mir das überhaupt nichts. In Christus, ja wie? Wie kann Christus in uns wohnen und wir in ihm? Wichtig, wir dürfen dieses in uns wohnen, 196 Mal, nicht so verstehen, wie ein Mensch in seiner Wohnung sitzt oder wie man ein Kleidungsstück in den Kleiderschrank hängt oder wie man einen Schraubenzieher in einen Werkzeugkasten legt. Es geht nicht darum, dass physisch, mechanisch jemand in jemand drinnen sitzt, sondern dieses in ihm sein und er in uns ist diese enge Gemeinschaft, Koinonia, dieses Leben miteinander teilen. Darum Johannes 15 habe ich gerne, wo Jesus sagt, er sagt, ich bin der Baumstamm, ihr seid die Äste, auf Österreichisch. Wir haben nicht so viele, mein Humor ein bisschen, aber wer in mir bleibt, der Ast, der in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Übrigens geht es ums Bleiben. Der Ast sagt nicht, ja, Sonntagvormittag, da klinke ich mich mal ein. Der wird nicht viel Frucht bringen, wenn er sich dann wieder ausklinkt. Sondern ein Ast, der bleibt am Baumstamm. Und ein Christ, der in der Gemeinschaft, in der Koinonia mit Jesus bleibt, der bringt viel Frucht. Nun, wie kann man sich diese Vereinigung vorstellen? Das klingt alles so ein bisschen theoretisch, zumindest für mich. Im deutschen Sprachgebrauch haben wir ein Problem. Dieses in jemand sein wird sprachlich nicht gebraucht. Denn ich habe meinen besten Freund, der heißt Franz, aber ich bin nicht befreundet in den Franz, ich bin befreundet mit ihm. Ich bin auch nicht verheiratet in die Hannelore, ich bin verheiratet mit der Hannelore. Es gibt keine wirkliche Analogie dazu. Aber, und das gefällt mir an der deutschen Sprache wiederum, übrigens, Sigrid, dein Deutsch ist schon sehr deutsch geworden. Enorm, ich habe nur noch so geschaut. Die hat anders geredet früher. Aber, so normaler, weißt du? Aber eine Redewendung gibt es im Deutschen, das gefällt mir. Wenn sich ein Junge in ein Mädchen verliebt, dann ist er nicht verliebt mit dem Mädchen, sondern er ist verliebt in das Mädchen. Und das finde ich eine super Ausnahme im deutschen Sprachgebrauch, weil, wie verhält sich ein Bursche, der gerade sich verliebt in ein Mädchen? Nun, das kann man leicht erkennen. Er denkt an sie ziemlich oft, meistens Tag und Nacht. Es geht ihm nicht mehr aus dem Sinn. Er redet mit ihr stundenlang, ob am Telefon oder so, beim Kaffee, obwohl sie nicht viel zu sagen haben. Er nimmt lange Reisen auf sich, um sie kurz zu sehen. Einer, die Sigrid kennt die gut und der Jens, Eis und Meyers in Holland am Dauernhof. Der ist von Holland, weil die brachten ihm eine Reisegruppe, der war verliebt in die andere Sekretärin, die ist auch verheiratet. Aber der kam von Holland, was weiß ich, 12 Stunden mit dem Bus. Der Bus blieb eine Dreiviertelstunde hier und ist dann wieder 12 Stunden nach Hause gefahren. Dreiviertelstunde haben sie kurz gesehen, im Büro ist nicht viel weiter gegangen zu der Zeit. Ein Verliebter, jemand, der verliebt ist in ein Mädchen, der erzählt anderen von seiner Geliebten, auch wenn sie ihn nicht danach fragen. Es tut ihm auch wahnsinnig leid, wenn er etwas sagt oder tut, was die Geliebte verletzt. Und er träumt von der Hochzeit und der gemeinsamen Zukunft. Nun, so ist es, wenn ein Junge verliebt ist in ein Mädchen. Nun, wie ist es, wenn ein Christ in Christus ist und in ihm bleibt? Wie merkt man das? Nun, er denkt an ihn sehr oft. Oft tagsüber, oft nachts, bevor er einschläft. Dieser Mensch denkt an Jesus und seine Worte nach. Er ist interessiert, was Jesus zu sagen hat in seinem Leben. Er erzählt anderen von ihm, auch wenn sie ihn nicht unbedingt danach fragen. Ein Mensch, der in Christus lebt, erschrickt, wenn er etwas tut, das seinen Herrn verletzt. Und ein Christ, der in Christus lebt, der freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit ihm und auf die ewige Vereinigung mit Jesus Christus. Das ist, wenn man in Christus lebt. Und eine der repräsentativen Stellen ist Kolosser Kapitel 1. Da schreibt der Apostel Paulus auf wunderbare Weise, Kolosser Kapitel 1, und ich lese Vers 26 und 27, da schreibt er, es ist ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, und das ist, hier ist das Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus beschreibt diese Einheit zwischen Gott und Mensch als ein Geheimnis. Das heißt, wenn Christus in dir lebt, dann trägst du ein Geheimnis in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das Geheimnis. Und wer mit Christus oder in Christus lebt, der hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern er trägt jemand Besonderen in sich. Ein Geheimnis, das einen Namen trägt, nämlich Jesus. Und seht ihr, Christen haben nichts Besonderes an sich. Wir sind Menschen wie alle anderen. Aber wir haben jemand Besonderen in uns, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Tatsache, dass Christus in uns wohnt und wir in Christus sind, ist einzigartig und ohne Parallele. Diese Wahrheit, sie klingt für manche vielleicht ganz theoretisch. Ich will euch sagen, sie hat mein Leben wahrscheinlich mehr verändert als alles andere, was mich in meinem christlichen Leben geprägt hat. Ich bin Christ geworden als 15-Jähriger in unserer evangelischen Gemeinde in Ramsau am Dachstein. Dafür bin ich bis heute enorm dankbar. Ich konnte ein Leben mit Jesus beginnen als Teenager, aber als 18-Jähriger habe ich aufgegeben. Ich habe dieses Christenleben nicht geschafft. Ich habe nämlich in die Jahre die Bibel gelesen, damals Automechaniker gelernt, und ich habe festgestellt, das, was Jesus sagt und von mir fordert, das schaffe ich einfach nicht. Und so habe ich gedacht, Christsein ist für moralisch bessere Menschen gedacht, als ich es bin. Und habe im Prinzip mich zurückgezogen von Jesus über mehrere Jahre. Ich habe dann als, glaube ich, 23-Jähriger Meyer Thomas kennengelernt. Das war der Gründer der Fackelträger, der ist inzwischen gestorben vor 3 Jahren, als 93-Jähriger. Und der hat etwas gesagt, das mir noch niemand gesagt hat. Er hat gesagt, Hans-Peter, Christsein ist nicht einfach. Er hat gedacht, ja, das stimmt, es ist nicht nur nicht einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da haben wir gedacht, also du hast keine Ahnung. Er hat gesagt, Christsein ist unmöglich. Du kannst nicht Christ sein. Wisst ihr was, Freunde, das hat mir bis dahin noch niemand gesagt. Viele haben gesagt, Christsein ist schwer. Manche haben gesagt, es ist okay. Manche haben gesagt, es ist schön. Aber niemand hat mir erklärt, dass es unmöglich ist. Er war der Erste. Am Anfang hat es mich verwirrt, aber dieser Satz hat eine Lawine ins Rollen gebracht in meinem Leben, wo ich erkannt habe, ich aus meiner Kraft kann nicht Christ sein und ich muss es nicht, sondern ich darf entdecken, nur Christus kann Christ sein und nur in dem Maße, in dem ich in Gemeinschaft, Koinonia, mit ihm lebe, kann sein Leben auch durch mich etwas bewirken, das über mich hinausgeht. Warum ist es so wesentlich? Jetzt kannst du sagen, ja, Hans-Peter, das ist halt eine theologische Spitzfindigkeit, dieses in, nimm's oder nimm's nicht, das ändert nichts am Christsein. Nein, ich möchte nur etwas Kurzes nebenbei sagen. Das Wort Abendmahl oder das Abendmahl kommt im Neuen Testament 11-mal vor. Ganze Konfessionen haben sich gebildet wegen dem 11-mal Abendmahl, weil sie nicht wissen, was es ist. Das Wort Taufe, ob im Geist oder im Wasser, kommt etwa 30-mal vor und Christen kämpfen bis heute um das richtige Verständnis. Und Denominationen haben sich gebildet. Die Tatsache, dass wir in Christus leben und er in uns, kommt 196-mal vor und es scheint sich kaum jemand darum zu kümmern. Dabei ist das die Essenz, die Koinonia, die Gemeinschaft mit Gott, am besten beschrieben in diesem einen Wort. Warum ist es wichtig, dass Christus in uns lebt? Seht ihr, wäre Christus nur gekommen, um mir meine Sünden zu vergeben, das hat er Gott sei Dank, aber wäre er nur gekommen, um das zu tun, das hätte er auch vom Kreuz aus zusprechen können. Wäre Jesus nur gekommen, um mich einmal in den Himmel zu holen, das könnte er auch vom Thron aus machen und kann mich hochholen, auch kein Problem. Warum kam Christus? Damit sein Charakter wieder in mir zum Ausdruck kommt, damit wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Koinonia leben, als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freund mit ihm beisammen sind, darum muss er in uns wohnen, weil es um Gemeinschaft geht. Christus kam, um sein Leben mit uns zu teilen und darum muss er in uns wohnen. Und darum ist Christus in uns die einzige Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, die Hoffnung, dass sein Charakter auch in mir, der ich der schlimmste aller Sünder bin, wie Paulus es gesagt hat, auch zum Ausdruck kommen kann. Major Thomas hat immer diesen Satz gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen. Jesus kam, um Gott aus dem Himmel wieder zurück in den Menschen zu bringen. Christus in uns und wir in ihm. Darum, schreibt Paulus im Kolosser 1, Vers 28, sagt er, den, Jesus, den verkündigen wir. Und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit. Wen verkündigen wir? Christus verkündigen wir. Ich weiß nicht, aber manchmal bei Predigten, die ich so höre, geht es mir ähnlich wie der Maria beim leeren Grab. Die stand auch am leeren Grab, habe gesagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. In manchen Predigten finde ich Christus nicht mehr. Aber in der Verkündigung des Evangeliums, es geht nicht um Selbstverwirklichung in unserer Verkündigung. Es geht nicht um Ausgeglichenheit, die wir suchen, oder um 10 Schritte zum Erfolg. Wir verkündigen Christus, weil die Gemeinschaft mit ihm, diese Koinonia, das Wesentliche ist, das diese Welt verändert und verändern wird. Ein Mann, den ich gerne lese, Malcolm Muggeridge, er hat das hervorragend formuliert. Muggeridge, er war britischer Journalist, ist 1990 gestorben. Er war auch Zeuge des furchtbaren Stalins-Regimes, hat Stalin persönlich gekannt. Er war Agnostiker und Zyniker. Aber in den 60er Jahren hat Jesus ihn erwischt. Er war es, der die Mutter Teresa groß gemacht hat, zum Beispiel. Und dieser Malcolm Muggeridge hat geschrieben, rückblickend auf das 20. Jahrhundert, schreibt er, Königreiche kommen und gehen, Revolutionen und Gegenrevolutionen, Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen kleinen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite weise als Salomon bezeichnet wurde. Ich sah Amerika reicher in Bezug auf ihre Militärwaffen als die ganze restliche Welt zusammengenommen. Alles in einem Menschenleben. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas und steht in Gefahr des Bankrotts. Hitler und Mussolini tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Amerika, geplagt von der Angst, dass das Öl zu Ende geht, mit der sie ihre Autobahnen vollhalten und der Smog sich niederlässt. Alles in einem Leben, aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten und gefeierten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Historiker E.H. Leckie hat ein dickes Buch geschrieben über History of European Morals, hat geschrieben, der Charakter Jesu war nicht nur das höchste Vorbild von Tugendhaftigkeit, sondern auch der größte Ansporn, diese Tugenden zu praktizieren. Sein Einfluss war so groß, dass man wahrhaftig sagen kann, dass die einfachen Aufzeichnungen von 3 kurzen Jahren seines Lebens mehr dazu beitrugen, Menschenherzen zu verändern und neu zu machen, als alle Aussagen von Philosophen und Moralpredigern zusammengenommen. Interessanterweise, Leckie kommt nicht aus der christlichen Szene, aber er ist ein guter Historiker. Und als Historiker musste er anerkennen, dass das Leben des Christus diese Welt mehr geprägt hat als alles andere in dieser Welt. Vor kurzem war ein ganz, ganz guter Formulierer, den John Ortberg habe ich sagen gehört, hat er gesagt, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten und eine Wette darüber abgeschlossen hätten, vor 2000 Jahren, wer wird die Zukunft mehr verändern? Das römische Imperium, die Weltmacht mit all ihrem Einfluss oder dieser Wanderprediger aus Nazareth mit ein paar mittellosen Fischern? Wer wird die Welt mehr beeinflussen? Wir hätten vor 2000 Jahren, ich zumindest, mein ganzes Geld auf das römische Reich gesetzt. Aber 2000 Jahre später geben wir unseren Kindern Namen wie Johannes, Markus, Maria, Ruth und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Das ist ein guter Vergleich, weil es zeigt, wer die Welt beeinflusst. Darum verkündigen wir Christus. Der Inder Sundar Singh, den ich auch ganz gerne lese, geboren im Hinduismus als Sikh, er wurde nach seiner Bekehrung zum Christentum ein Wanderprediger, ein Sadhu. Und er ging in die entlegensten Dörfer von Indien und Nepal und erzählte Menschen von Jesus. Und einmal wurde er angeblich von einem gelehrten Hindu gefragt. Der fragte, was hast du am Christentum anderes gefunden, das du in deiner früheren Religion im Hinduismus nicht hattest? Und Sadhu Singh sagte, ich habe Jesus. Dann ist der Professor ein bisschen ungehalten geworden und hat gesagt, ja, das weiß ich eh. Ich will wissen, welches besondere Prinzip haben Sie gefunden? das du vorher nicht kanntest. Hat er gesagt, das Besondere, das ich entdeckt habe, ist Jesus. Wisst ihr was, Freunde, es gibt keine tiefere Erkenntnis. Es mag banal klingen, es ist das Tiefste, was du je entdecken kannst. Jesus. Nicht seine Lehre, nicht das Bekenntnis, Jesus. Ähnlich wäre es, wenn man einen frisch Vermählten fragt, der gestern geheiratet hat, was hast du in der Ehe gefunden, das du vorher nicht hattest? Seine Antwort wäre verständlich, wenn er sagen würde, das Besondere, das ich an der Ehe gefunden habe, ist meine Frau. Dann sagst du, ja, das weiß ich eh. Aber was für besonderes Prinzip hast du gefunden an der Ehe? Dann wird er sagen, ich habe meine Frau gefunden. Die Frau ist das Prinzip meiner Ehe. Die Hannelore, meine Frau, ist nicht Bestandteil meiner Ehe. Sie ist auch nicht ein besonderes Merkmal unserer Ehe. Sie ist meine Ehe. Ohne sie wäre ich kein Ehemann. Sieh dir das Eheleben, auch gemeinsame Interessen, Hingabe, vielleicht Opfer oder Erfolge teilen, mit inschließt. Natürlich. Aber was ist meine Ehe, meine Frau? Was ist Christsein? Jesus und meine Koinonia mit ihm, ich in ihm und er in mir. Und dieses Wachsen in dieser Verbindung, das nennt die Bibel Heiligung. Das ist, wenn man reift als Christ in jeder Beziehung, Körper, Seele und Geist, wie es der Job vorhin gesagt hat. Sieh dir, dasselbe gilt für Jesus. So sehr zum Christsein Taufe dazugehört, Kirchenzugehörigkeit, das Sakrament des Abendmahls, Studium vom Wort Gottes, Glaubensakte, die Gaben des Geistes, die Werke der Liebe, das sind alles wichtige Merkmale und Bestandteile des Christentums. Aber das Eigentliche ist Jesus und die Verbundenheit mit ihm. Aber vor kurzem gelesen, Willow Creek, die große Gemeinde in Amerika, inzwischen eine Bewegung, hat ein Programm für geistliches Wachstum von Christen entwickelt im 2010er Jahr. Und das Programm heißt Reveal. Reveal kannst du nachlesen im Internet. Und was mich fasziniert hat, das ist ja nichts Neues, aber es hat mich fasziniert, die wichtigste Erkenntnis dieser Studie ist, Willow Creek hat über Jahre gesagt, dass geistliches Wachstum eines individuellen Christen wird dadurch gefördert, indem dieser Christ zu gemeindlichen Veranstaltungen kommt. Regelmäßig, je regelmäßig, desto geistlicher. Und das wurde nicht bestätigt. Gemeindeaktivitäten und geistliche Reife von einem Menschen gehen nicht miteinander. Und sie haben dann eine Studie gemacht an geistlich reifen Christen und festgestellt 4 Punkte, was es ausgemacht hat, warum dieser Mensch so ist, wie er ist, wo Christus gespiegelt wird. 4 Punkte. Erster Punkt, er hat Christus entdeckt. Zweiter Punkt, er ist in Christus geblieben und gewachsen. Dritter Punkt, er lebt im Alltag mit Christus. Vierter Punkt, er hat Christus im Zentrum. Das ist das Ergebnis dieser Studie. Nichts Neues, aber eine wunderbare Bestätigung für das, was die Bibel so eindrücklich lehrt. Übrigens, nur nebenbei, viele Christen glauben, dass die Kleinigkeiten des Lebens Gott ja nicht interessieren. Aber ich möchte etwas sagen. Wenn du Jesus ausschließt oder wenn du Jesus nicht einschließt in die Kleinigkeiten deines Lebens, dann schließt du ihn aus zu 95% aus deinem Leben. Denn 95% deines Lebens besteht auch aus Kleinigkeiten. Und wenn du glaubst, da gehört er nicht hinein, dann ist er ausgeschlossen für fast alle Dinge deines Lebens. Jesus will in die Kleinigkeiten hinein. Ich bin jetzt 21 Jahre am Tauernhof. Ist ja Wahnsinn, die Zeit vergeht ja so schnell. Sozusagen im vollzeitlichen Dienst, kann man so sagen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, manchmal bin ich so absorbiert mit Predigt vorbereiten, Mitarbeiter delegieren, Programme planen, Termine einhalten, so absorbiert, dass ich vergesse, warum ich überhaupt vor 21 Jahren in diese Arbeit eingestiegen bin. Warum bin ich eingestiegen vor 21 Jahren? Ich habe nämlich geglaubt, dass die Botschaft des Jesus Menschen verändert, erneuert, sie zu dem macht, was sie sein sollen. Darum bin ich eingestiegen. Oft vergesse ich das. Nämlich, dass wir Jesus ähnlicher werden sollten, ihn widerspiegeln sollten. Und an diesem einen Punkt, Freunde, und es ist völlig egal, ob du schon 50 Jahre Pfarrer bist oder ein neuer Christ, wir müssen uns hier immer wieder prüfen. Selbst prüfen. Denn seht ihr, Menschen tun sich schwer, die lebensverändernde Botschaft des Christus anzunehmen von jemand, der selbst nicht verändert ist. Wenn deine Koinonia, deine Beziehung zu Jesus dich nicht verändert hat, dann werden Menschen deine Botschaft ganz schwer akzeptieren. Und darum müssen wir uns selbst immer wieder prüfen. Und wisst ihr, was die Prüfung ist? Das ist ja so spannend. Im 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5, da formuliert Paulus die Prüfung, der wir uns immer wieder unterziehen müssen. 2. Korinther 13, Vers 5. Überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Jetzt, was ist die Prüfung? Erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, du bist durchgefallen. Ist hochinteressant, das ist die Prüfung. Warum diese Prüfung? Weil wir uns immer wieder prüfen müssen, ob wir in dieser Gemeinsamkeit, in dieser Koinonia mit Jesus leben. Denn sonst wird unser christliches Leben zur sterilen Religion. Und darum müssen wir täglich zurückfinden zu Jesus, zu dem Leben, zu wofür wir geboren wurden. Ich werde immer dann müde, wenn ich die Sorgen und die Plagen des Alltags und der Zukunft auf mich selbst nehme. Dann werde ich müde, deprimiert, schwermütig. Ich lebe immer dann auf, wenn ich wieder alles in ihm hingebe, im Wissen, Jesus ist der Herr und nicht ich. Und darum, wie jemand mal gesagt hat, Jesus nötig haben, ist des Menschen größte Vollkommenheit. Ein Mensch, der weiß, ich brauche Jesus, der ist vollkommen. Das ist Vollkommenheit. Und ich möchte schließen mit einem Spruch, keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Wenn der Herr dir viel anvertrauen will, dann führe dich so, dass du bei jedem Schritt sagst, Herr, ich kann es nicht. Herr, es ist unmöglich. Herr, ich schaffe es nicht. Und er antwortet, geh in dieser meiner Kraft. Alles ist bereit. Komm. Komm zu mir, in die Gemeinschaft mit mir, Koinonia, ich in dir und du in mir. Der Eingangsvers hat gelautet, 1. Thessalonicher 5,24. Treu ist der, der euch ruft, er wird's auch tun. Man könnte den Klammer dazufügen, durch dich. Noch ein allerletztes. Im Neuen Testament lesen wir nicht, Christus in mir und Christus in dir, sondern Christus in uns. Ich bin viel zu klein, um Christus wieder zu spiegeln. Da braucht es die Gemeinde, die Kirche, die Koinonia, die Gemeinschaft. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die klare Botschaft im Neuen Testament, dass du dein Leben in und durch uns leben möchtest und wir in dir geborgen, aufbehalten und bewahrt sind und bleiben. Danke, Herr, für diese Koinonia, für dieses Teilen, dass du dein Leben mit uns teilst und wir unser Leben, das du uns geschenkt hast, dir zurückgeben und mit dir teilen. Ich danke dir, Herr, für diese wunderbare Botschaft und dass wir aus dieser Gemeinschaft Koinonia heraus befähigt werden, zu dienen, zu verkündigen, ein Leben zu leben, das dich ehrt, ein Leben zu leben, das dir Freude macht, weil wir dich lieben, weil wir in dir sind, in dich verliebt sind. Herr, brenne uns diese Botschaft, das Leben dieser Botschaft auf unser Herz und lass uns jeden Tag neu zurückkehren in diese Koinonia. Und Herr, ich bete, dass wir uns immer wieder mutig selbst prüfen. Prüfet euch selbst oder erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch lebt? Danke, Herr, für dein gutes Wort. Amen.